Also nochmal hallo zusammen. ja, der Günther hat mich gefragt, ob ich hier die Bibelstunde machen möchte. Und ich wollte heute mit euch den Psalm 39 hier mal anschauen. Und ich würde einfach das Verständnis, es ist halber, gerne den Psalm einmal komplett durchlesen. Das sind auch nur 14 Verse. Psalm 39, dem Chorleiter für Jedutun, ein Psalm von David. Ich sprach, ich will auf meine Wege Acht haben, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinen Mund im Zaum halten, solange der Gottlose vor mir ist. Ich verstummte in Schweigen, schwieg, fern von Gutem. Da wurde mein Herz Schmerz erregt. Mein Herz wurde heiß in meinem Inneren, bei meinem Stöhnen entbrannte ein Feuer. Ich sprach mit meiner Zunge. Tu mir kund, Herr, mein Ende und welches das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Siehe, handbreit hast du meine Tage gemacht und meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir. Nur ein Hauch ist jeder Mensch, wie fest er stehe. Nur als ein Schattenbild wandelt der Mann einher. Nur um Nichtigkeit lärmen sie. Er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Und nun, auf was harre ich, Herr? Meine Hoffnung, sie gilt dir. Errette mich von allen meinen Vergehen. Mach mich nicht dem Narren zum Hohn. Ich bin verstummt, mache meinen Mund nicht auf, denn du hast gehandelt. Nimm von mir deine Plage, vom Streit deiner Hand gegen mich vergehe ich. Strafst du einen Mann mit Züchtigungen wegen seiner Schuld, so lässt du seine Schönheit wie die Motte zergehen. Nur ein Hauch sind alle Menschen. Höre mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien, schweige nicht zu meinen Tränen, denn ein Fremdling bin ich bei dir, ein Beisasse wie alle meine Väter. Blicke von mir weg, dass ich noch einmal fröhlich werde, bevor ich dahin gehe und nicht mehr bin. Ich bin noch kurz mit uns. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du einfach heute Abend auch hier mit einkehrst und dass uns dir einfach die Herzen aufschließt, Herr, für das, was du heute Abend sagen möchtest. Und ich bitte dich, Herr, darum, dass du mir Weisheit schenkst, einfach wie ich dein Wort verkünden soll und dass du mir einfach aufzeigst, Herr, was heute Abend dran ist. Du sollst hier sprechen, Herr, und darum bitten wir dich in deinem Namen. Amen. Also gleich im Vers 1 ist hier ein gewisser Jedutun genannt. Da steht auch bei, das ist ein Chorleiter, zwar einer der Vertrauten Davids, der, ja, wie gesagt, die Sänger und Musiker am königlichen Hof eingewiesen hat. Und an diesen geht dieser Psalm. In Vers 2 spricht David dann: Ich sprach, ich will auf meine Wege Acht haben. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass wir häufig in unserem Fleisch sehr schwach sind. Und häufig scheitern Dinge daran, dass wir uns Dinge alleine und selber vornehmen und nicht mit Hilfe von jemand anders, den wir mit dazu ranziehen. Also häufig schaffe ich Dinge, die ich mir vornehme, zum Beispiel Neujahrsvorsätze oder so, eher wenn ich mal einen Freund dazu nehme, der mich dabei unterstützt. Weil wie gesagt, häufig scheitert man am geistlichen Kampf, bekommt es ausgeredet, wenn der Freund auf der Matte steht, sieht das ganz anders aus. Dann ist eine gewisse Verpflichtung da. Und ich denke, das ist eine Sache, die man hieraus lernen kann. Wenn David sagt, ich will auf meine Wege Acht haben, dann ist es nicht so erfolgversprechend manchmal. Genau. Ich will auf meine Wege Acht haben, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Im Psalm 34, Vers 14, sagt auch David, bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Also durch Worte kann man einen riesigen Schaden anrichten. Und ich denke, viele Straftaten, die täglich passieren, gehen auch häufig auf eine Beleidigung zurück oder auf ein Wortgefecht, auf einfach einen Schlagabtausch, den man nicht verkraftet hat, oder aus Lügen heraus, die gemacht werden. Und ich denke, so können sogar Ehen scheitern. Also Ehen scheitern sowieso häufig an Nichtigkeiten, an Kleinigkeiten, an Dingen, die man so schnell nicht vergisst oder noch weiter aufbauscht. Also es hat eine unglaubliche Macht, was man einfach sagen kann mit der Zunge. Und ich denke nach den Gedanken, also nach dem, was man in den Gedanken denken kann, werden die Sünden am schnellsten mit der Zunge produziert. Und mit derselben Zunge loben wir Gott und wir verfluchen auch manchmal Mitmenschen im Verkehr oder an der Aldi-Kasse, wo auch immer. Und das dürfte eigentlich nicht zusammengehören, weil Gott soll nicht mit einer Zunge gelobt werden, mit der man auch andere Leute verflucht hat oder dem man was Böses nachgesagt hat. Genau, und häufig wird das auch unterschätzt, einfach was man mit der Zunge ausreden kann, aber auch ein Schiffsruder, was eigentlich sehr klein ist, bewegt letztendlich doch das gesamte Schiff. Und wie gesagt, man kann wirklich großen Schaden damit ausrichten. Und in Sprüchen ist häufig davon die Rede, dass derjenige weise ist, der über seine Worte, bevor sie ausspricht, auch wirklich nachdenkt. Und der da viel redet, einfach vor sich hin plappert, viel Gerede macht, das ist immer der Tor in den Sprüchen. Das ist mir aufgefallen beim Durchlesen. Und ich denke, das entspricht auch hier der Realität. Und ich denke, gerade in schwieriger Lebenslage, wenn es uns nicht gut geht, dann sind wir oft in der Versuchung, einfach viel Schlechtes zu sagen, weil man dann irgendwie innerlich gereizt ist. Ich kenne das von mir. Dann gibt man barsche Antworten, dann nimmt man ganz anderen Ton auf und denkt nicht wirklich drüber nach, was man sagt. Und ich denke, da sind wir gerade in der Versuchung, einfach mit der Zunge zu sündigen und müssen da besonders aufpassen. Und David sagt, ich will meinen Mund im Zaum halten. Und ich denke, das ist fast mit das Beste, was wir machen können, als theoretisch sich ein Zaumzeug anzulegen oder besser wäre noch ein Maulkorb, der lässt dann gar nichts mehr durch. Aber das hat auch trügerische Seiten, denn der David sagt hier in Vers 4, das kommt später, mein Herz wurde heiß in meinem Inneren, bei meinem Stöhnen entbrannte ein Feuer. Also wenn die Herzenstür verschlossen ist für Mitmenschen, dass die mit einem nicht reden können, dann brennt der Schmerz in einem weiter und wird auch bald unerträglich. Und das ist genau das, was er hier beschreibt, dieses Feuer, was in seinem Herzen brennt und was es heiß macht. Und wenn ein Leidender schweigt, dann ist es mit das Schlimmste, was er tun kann, denn wie gesagt, das staut sich immer weiter auf und ist auch ein sicherer Weg zum Wahnsinn irgendwann, einfach weil man es nicht loswerden kann und verarbeiten kann. Und wenn wir leiden, müssten wir es eigentlich rauslassen, also jemandem davon erzählen. Und der erste Ansprechpartner ist in diesem Falle für uns Gott selbst. Aber auch vor Glaubensgeschwistern können wir das genauso gut loswerden. Das ist dann aber zweite Wahl. Und für David wird es hier immer schwerer, bei seiner aufgewühlten Seele ruhig zu bleiben und bis es für ihn nicht mehr auszuhalten war. Und er sagt letztendlich, ich sprach mit meiner Zunge. Also der Druck war für ihn viel zu groß, als dass er das noch weiter bei sich behalten kann. Und nun redet er, obwohl er das eigentlich gar nicht wollte. Und er spricht in Vers 5. Tu mir kund, Herr, mein Ende und welches das Maß meiner Tage ist, damit ich mit dich erkenne, wie vergänglich ich bin. Also David sagt hier, Herr, eröffnet sich dem Herr gegenüber zuerst und nicht vor Menschen. Und ich denke auch, Gott soll immer dann, wie gesagt, in solchen Fällen, wo wir uns öffnen, die erste Adresse für uns sein. Und es macht auch einen Unterschied, einfach zu wem wir kommen, weil häufig vergreift man sich dann, wenn es einfach rausbricht aus einem, mal im Ton oder man ist zu energisch dabei. Aber Gott stört das nicht, weil Gott sieht das Herz und das tun Mitmenschen nicht, mit denen wir reden und die können das falsch auslegen. Vielleicht stoßen wir da auf Zurückweisung oder Ablehnung. Vielleicht unterstellen sie uns irgendwelche böse Absichten und wie gesagt, das wird bei Gott nicht passieren, weil er einfach in uns sieht. Er sieht das Herz und wie wir es wirklich meinen. Was mit uns los ist, das sieht unser Gegenüber sonst nicht. Und steht hier, tu mir kund, Herr, mein Ende und welches das Maß meiner Tage ist. Aber man fragt sich hier, will David wirklich wissen, wann er stirbt? Aber das glaube ich nicht. Es gibt Todesuhren im Internet. Das sind so Programme, wo man sein Geburtsdatum eingeben kann und ob man männlich oder weiblich ist. Und dann rechnet irgend so ein pauschaler Rechner einfach 72 Jahre hoch und sagt dir einen Tag mit Datum. Ja, das trifft natürlich nicht ganz zu, aber das hat unglaubliche Auswirkungen auf die Psyche. Und jemand, der sowas gemacht hat, der wird etwas verstört werden von dem Ergebnis oder das, was er da gelesen hat, und wird diesen Tag so schnell nicht vergessen, einfach weil er sich dann einfach ausmalt, er muss nachrechnen, ich habe noch so viele Jahre dann zu leben, er wird sich nach diesem Datum einfach richten, ob das jetzt wahr ist oder nicht, und es wird sich auch sein Verhalten auch ausändern. Es ist einfach nicht gut, wenn man einfach von jemandem einen Rat einholt, wann man stirbt. Das ist nicht unsere Aufgabe, das liegt nicht an uns. Das darf nicht sein. Und ich denke, das meint David hier auch gar nicht, sondern vielmehr will er wissen, mehr wissen über die Kürze des Lebens. Ja. Genau, sodass er halt sein vorübergehendes Leid besser ertragen kann. Und das ist auch ein Vorbild für uns, weil das Bewusstsein, dass unser Leben endlich ist, das bewirkt sich auch unmittelbar auf unsere Wahrnehmung aus. Denn ein Übel, das nicht enden wird, das bedeutet für uns nicht nur die Hölle, sondern es raubt uns auch die Hoffnung und auch die Zuversicht, dass es einmal anders werden könnte. Und ein Ende, das in Sicht ist, ist die Hoffnung von denen im Grunde, die eine Hoffnung über den Tod hinaus haben. Und die dürfen wir haben. Und wer durch Gottes Brille sieht, der hat eine Sicht, die einem das Böse in der Welt vergessen lässt. Und einfach, weil ich auf das Ende des Lebens und damit auch auf das Ende des Übels schaue. Und wenn ich diesen Blick habe, dann verändert das auch mein Verhalten. Und David sagt, das will ich wissen, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Und gemeint ist, wie gesagt, dieses Bewusstsein der Endlichkeit, der Blick durch Gottes Brille. Einfach, dass er braucht, um einfach das Leiden, was er hat, besser ertragen zu können. Und Vers 6. Siehe, handbreit hast du meine Tage gemacht, und meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir. Nur ein Hauch ist jeder Mensch, wie fest er stehe. Siehe, handbreit hast du meine Tage gemacht. Die Lebensdauer eines Menschen ist von Gott nicht zufällig bestimmt, sondern peinlich genau bemessen. Genau wie ein Händler seine Waren auch nach irgendeinem Maß misst, nach Zentimeter, Zoll oder was auch immer. Handbreite ist auch damals schon eine der kürzesten natürlichen Maßeinheiten gewesen, nachdem man Dinge gemessen hat. Und ja, Gott hat die Lebensdauer jedes Einzelnen in seiner Weisheit auch einfach festgelegt. Also es ist nicht einfach dem Zufall überlassen worden, wie lang ein Mensch zu leben hat. Und er sagt, meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir. Und ich meine, die Ewigkeit ist immer etwas für jeden von uns gewesen, wo wir schon häufig mal drüber nachgedacht haben, wo wir versucht haben, uns das vorzustellen, wie lang wirklich die Ewigkeit ist, was schwer zu erklären ist. Der Gedanke daran macht einen schon fast irre, aber wenn man weiter und weiter denkt, dann merkt man doch, dass die Lebenszeit als solche, seien es jetzt 60, 70, 80 Jahre, immer kleiner wird, je mehr man in diese unendliche Ferne denkt. Also bis im Grunde meine Lebenszeit nicht mehr zu sehen ist. Und genau davon spricht David hier, dass meine Lebenszeit wie nichts vor dir ist. Und er sagt, nur wie ein Hauch ist jeder Mensch, wie fest er stehe. In Prediger 5, Vers 14 hat Salomo auch schon mal darüber gesprochen, einfach, dass der Mensch nackt auf diese Welt kommt, aber auch nackt wieder von dieser Welt gehen wird. Er kann nichts von seinem Reichtum mitnehmen. Und er gehört noch nicht mal sich selbst. Kein Mensch besitzt sich selber. Und hat davon auch nichts eigentlich. Er ist einfach ein Geschenk von Gott. Und das kann man annehmen. Und Gott wird es auch wieder nehmen, wenn es an der Zeit ist. Und der Mensch kann noch nicht mal darüber entscheiden, wann er geboren wird oder wann genau der Zeitpunkt ist, wann er aus dem Leben scheidet. Das ist, wie gesagt, auch Gott überlassen. Und das, was den Menschen hier auf der Erde feststehen lässt, das sind heutzutage, ich denke, Prestige, ich habe mal drüber nachgedacht, der Status, vielleicht die Position im Job, der Name einfach, der Ruf, den man hat, der Titel, der den Namen kleidet. Aber all das ist für Gott bloßer Rauch, das hat keinen Bestand für ihn. All das fällt weg, wenn man abberufen wird. Und wer auf diese Welt setzt, wer auf Dinge auf dieser Welt setzt, der setzt im Grunde auf ein Nichts, weil das alles vergehen wird, genau wie man selbst. Ich denke da an das Gleichnis vom Kornbauer, der einfach so viel gehortet hat und am Ende hat Gott ihn einfach abberufen und hat gesagt, du Narr, hättest mal drüber nachgedacht, was du da wirklich getan hast. Du hast nämlich keinen Einfluss darauf, wirklich wie lange du am Leben sein wirst. Und er plant schon lange, was er mit seinem ganzen Korn machen kann, dass er sich jetzt zur Ruhe setzen kann. Er hat noch viele Jahre und es war dann doch nicht so gewesen. Vers 7. Nur als ein Schattenbild wandelt der Mann einher. Nur um Nichtigkeiten lärmen sie. Er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Der Schatten ist nicht real. Also wenn wir vorbeigehen, dann schüttel ich nicht dem Schatten von Benny die Hand, sondern dann will ich der richtigen Person die Hand schütteln. Und der Schatten ist das, wofür viele Menschen heute auch wirklich leben. Die haben verkannt, worum es wirklich geht. Heute geht es scheinbar um Dinge, die vor Gottes Augen nichtig sind. Der Alltag besteht, wenn man das reduziert, im Grunde nur aus komplexen Lebenserhaltungsmaßnahmen. Es geht immer nur darum, dass man arbeitet, um Geld zu verdienen für Essen, damit man davon leben kann. Es ist doch sehr viel einfacher, als es aussieht im Grunde. Und er sagt, nur um Nichtigkeiten lärmen sie. Ich musste da an einen Marktplatz denken, mit den Marktschreiern, die über einen halben Platz schreien und rufen. Es geht aber trotzdem wieder nur um Essen und um Preise für Essen. Also das alte Schema. Andere Leute schachern ein Riesenvermögen an oder haben sich eine hohe Position erkämpft, die man weitergeben kann an den Erben oder einen guten Freund. Und man weiß nach seinem Ableben dann doch nicht, wer es bekommen hat. Das meint er wahrscheinlich mit, dass man nicht genau weiß, wer es dann einsammeln wird. Vers 8. Und nun, auf was harre ich, Herr? Meine Hoffnung, sie gilt dir. Was man nach all dem feststellen kann, ist, dass es auf der Welt wirklich nichts gibt, worauf, was es wirklich wert wäre, seine Hoffnung draufzusetzen, weil alles der zur Vergänglichkeit verdammt ist und einfach nichts bleiben wird. Also ich kann zwar auf viele Dinge meine Hoffnung setzen, aber nichts von alledem wird mich erretten. Nichts von alledem wird mich freikaufen oder mich von meinen Sünden befreien. Und das hat David auch erkannt. Er sieht, das Einzige, was vor mir war, was nach mir sein wird, wenn alles vorbei ist und bevor alles begonnen hat, das ist alleine Gott. Und deswegen meine einzige Hoffnung, die ich setzen kann, die setze ich auf Gott. Das ist eine Schlussfolgerung daraus. Vers 9. Errette mich von allen meinen Vergehen. Mach mich nicht dem Narren zum Hohn. Bei den Narren geht es im Grunde wieder um die Gottlosen. Und zwar einfach die Leute, die sich darüber lustig machen, wenn wir Gott nachfolgen, die gerne Fehler sehen an den Heiligen, die sie vielleicht zu Fall bringen. Und davon hatte David viele. Er hatte viele Heerführer, die einfach sich gegen ihn gestellt haben, die ihn gerne hätten leiden sehen. Und wenn David sich wirklich schwach gibt, dann hätten die das wirklich ausgenutzt und hätten ihn verspottet und ihn verhöhnt. Und genau das wollte er nicht. Und er sagt, ich bin verstummt, mach meinen Mund nicht auf, denn du hast gehandelt. Und ich denke an der Stelle, dass Gott selbst ihn hat verstummen lassen. Das ist an vielen Bibelstellen auch nochmal ersichtlich, dass Gott Menschen stumm gemacht hat, wenn er es für notwendig gehalten hat. Und auch David war nicht Herr dessen, was er wirklich wollte. Wir haben gesehen, er musste sprechen, obwohl er es eigentlich nicht geplant hatte. Und wenn wir Gott um Hilfe bitten, dann kann er trotzdem eingreifen. Und ich denke, dass Gott auch hier einfach gehandelt hat, indem er David hier stumm gemacht hat. Vers 11. Nimm von mir deine Plage, vom Streit deiner Hand gegen mich vergehe ich. Also im Grunde vergeht nicht der Mensch, sondern die Sünde vergeht. Aber das ist häufig schmerzlich und ich denke, das ist genau das, was David hier verspürt. Und erst als er sich hier demütig zeigt, bittet er Gott auch hier um Verbarmen und sagt, dass er seine Hand von ihm nehmen soll. Und in Vers 12 schreibt er, strafst du einen Mann mit Züchtigungen wegen seiner Schuld, so lässt du seine Schönheit wie die Motte zergehen. Nur ein Hauch sind alle Menschen. Und es ist eigentlich ein eingehendes Bild, was hier beschreibt, und zwar eine Motte, die ein Kleidungsstück zerfrisst im Kleiderschrank. Und man hat auch herausgefunden, dass Motten, die sich über Kleidungsstücke hermachen, innerhalb von 12 Stunden das wirklich schäbig aussehen lassen können. Also ich habe noch nie ein Mottenloch gesehen, aber es scheint doch wohl sehr effektiv zu sein. Und ein Kleidungsstück nach einem Mottenbefall ist nicht nur zerfressen, sondern sieht auch hässlich aus und ist im Grunde auch wertlos. Man kann damit nichts mehr anfangen und sieht auch nicht mehr gut aus. Und das Gleiche, was mit einem Kleidungsstück beim Mottenbefall passiert, das geschieht auch mit einem Sünder, der von Gott gezüchtet wird, von ihm bestraft wird. Es wird dem Menschen einfach seine Dummheit, seine Schwachheit und auch seine Nichtigkeit offenbar. Und genau diese Dinge lassen den Menschen sich einfach elendig und wertlos und auch nutzlos fühlen, einfach schlecht fühlen. Und ich denke, das meint David hier in Vers 12. Er sagt, nur ein Hauch sind alle Menschen. Und ich habe gelesen, von jemandem, der das kommentiert hat, der Mensch ist so inhaltsleer wie sein eigener Atem. Ein Dampf, der kurze Zeit sichtbar ist, bevor er schwindet. Und ich denke, da kann man auf das zurückweisen, was wir oben schon geklärt haben. Ich denke auch, dass die in Vers 6 war das genau, dass jeder Mensch, egal wie fest er stehe, im Grunde nur ein Hauch vor Gott ist. Und Vers 13. Höre mein Gebet her und vernimm mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen, denn ein Fremdling bin ich bei dir, ein Beisasse wie alle meine Väter. Höre mein Gebet. Das sagt er hier als erstes und Gott hört auf Gebet, das tut er ganz sicher. Aber im Grunde entscheidet letztendlich doch sein Wille. Und wenn er hier sagt, vernimm mein Schreien, dann ist es sehr viel intensiver als das Gebet. Und ein Schreien von einem Menschen ist immer ergreifend und irgendwie auch heftig und lässt einen nicht kalt. Und wahrscheinlich hat David gedacht, wenn Gott jetzt verstimmt wegen mir ist und mein Gebet nicht erhören möchte, dann erhöre doch zumindest vernimm mein Schreien und hör auf das. Und wissen, Gott wir sind nach Gottes Ebenbild erschaffen und wenn wir ergriffen sind von einem Schrein, dann ist es Gott zumindest genauso sehr. Und selbst wenn Gott nicht auf das Schreien von David hören möchte, dann sagt er, dann schweige nicht zu meinen Tränen. Also David will unbedingt von Gott gehört werden, deswegen bittet er ja fast schon aufdringlich, also sehr beharrlich. Und wer kann schon Tränen widerstehen? Da muss man schon sehr hart sein. Also als letztes Mittel greifen ja meistens auch Kinder, man kennt das im Supermarkt oder so, wenn es dann den Lolli nicht gibt, am Ende wird halt geheult und auf dem Boden gelegen. Das ist noch was anderes, weil es einfach nervig ist. Aber wenn jemand wirklich schluchzend vor einem steht und bittet um eine Gabe oder um sonst irgendwas, das erweicht das Herz. Und das ist bei Gott ganz genauso. Also Tränen sind einfach hier die Waffen der Schwachheit und die wirken nicht nur bei Menschen, sondern auch Gott sieht das wirklich und er hat Erbarmen, er hat Mitleid, genau wie wir das verspüren. Aber das, was wir haben, das hat Gott natürlich auch, das kommt von ihm. Genau. Und er sagt, denn ein Fremdling bin ich bei dir, ein Beisasse wie alle meine Väter. Ein Fremdling ist im Grunde jemand, der weg aus seinem Land ist, weg aus dem Hause seines Vaters. Und im Grunde sind wir das auch. Denn der Himmel ist unsere Heimat, da wo wir hingehören. Wir sind nicht von dieser Welt. Und bei Gott ist das Haus von unserem Vater. Und da werden wir eines Tages wieder einkehren. Aber noch sind wir in dieser Welt und sind nicht von ihr. Und deswegen sind wir auch so gesehen Fremdlinge, wie David das hier auch feststellt. Und zum Schluss sagt er noch, blicke von mir weg, dass ich noch einmal fröhlich werde, bevor ich dahin gehe und nicht mehr bin. Und man kennt das normalerweise aus anderen Geschichten, aus den anderen Psalmen, dass sie vielleicht am Ende dann doch noch eine Kehrtwende nehmen, dass sie nicht nur negativ sind, dass es am Ende dann doch noch etwas anderes zu sagen gibt von David, dass er Gott am Anfang vielleicht anklagt, aber am Ende dann doch lobt oder so. Und genau das kommt hier nicht zum Zuge. Es bleibt irgendwie negativ, indem er sagt, bevor ich da hingehe und nicht mehr bin. Natürlich gab es hier für David auch nicht den Gedanken der Auferstehung. Das kam ja alles später und hat sich erst im Alten Testament nach und nach weiter gezeigt, einfach worauf es hinauslaufen soll, was einmal sein wird, wenn der Messias, der Retter, kommt. Das Denken hatten die Leute hier noch nicht gehabt. Ich war ziemlich schnell. Aber tut mir leid. Das ist einfach das, was ich dazu rausgefunden habe. Und ja. Ja. Ich will auch gerne zum Schluss mit uns beten einfach. Und dann. Herr, ich bin dir einfach dankbar, dass du gut zu uns bist, Herr, und dass du in unser Herz siehst. Dass du uns wirklich kennst, Herr, weil du uns geschaffen hast und genau weißt, wie wir funktionieren, Herr, was uns bewegt, was wir brauchen, Herr. Und wenn wir das verbockt haben, Herr, dass wir zu dir kommen können, dass du uns aufnimmst und nicht verstößt. Ich möchte auch danke sagen, Herr, für Prüfungen, die du uns einfach gibst, dass du uns einfach weiter testest, aber uns auch zurüstest, Herr, dass wir solche Prüfungen bestehen können. Ich danke dir, Herr, dass du uns züchtigst, einfach weil es einfach zeigt, dass du uns wirklich von Herzen liebst, Herr, dass du es wirklich gut mit uns meinst und dass es dir wirklich nicht egal ist, Herr, was mit uns ist. Dass du nicht willst, dass wir leiden, Herr, sondern du willst uns davon fernhalten. Und das tut manchmal weh, Herr, das spüren wir, aber es ist Liebe einfach. Und ich möchte dir einfach Danke sagen, Herr, dass du so ein guter Vater zu uns bist. Und ich möchte auch danken, Herr, dass du uns so viel dadurch zeigen kannst, Herr, was andere Menschen in der Bibel schon einfach über dich geschrieben haben, Herr, wenn sie sich einfach ausgesprochen haben über ihr Leid, Herr, was sie aus diesen Dingen einfach auch lernen können, was sie uns sagen, dass sie aus Fehlern von anderen wirklich was rausziehen können, Herr, und trotzdem sehen auch, wie einfach dein Herz ist, wie du bist. Ich möchte für all das danken, Herr. Und ich möchte einfach um deinen Segen bitten für jeden, der heute hier ist. Und einfach, dass wir dich wirklich erfahren in unserem Alltag, Herr. Dass wir in dem geistlichen Kampf, in dem wir häufig stecken, dass du dort die Überhand mit uns gewinnen kannst. Dass du uns gebrauchen kannst für dein Reich als Mitarbeiter. Dass wir mit daran bauen dürfen, Herr. Und du uns wirklich als deine Werkzeuge brauchen kannst. Darum möchte ich bitten, Herr. Amen.